So, guten Morgen. Was bedeutet Heimat für dich? Eine schwierige und eine interessante Frage. Wenn ich die Frage versuche, für mich zu beantworten, frage ich mich, okay, gut, wo liegt vielleicht meine Herkunft? Mein Opa zum Beispiel, da gibt es russische Wurzeln sozusagen. Ja? Eigentlich hätte ich einen russischen Nachnamen gehabt, der wurde dann in der Nachkriegszeit geändert in einen deutschen aus rassistischen Gründen, damit man keine Nachteile in diesem Land bekommt zum Beispiel. Wenn ich danach frage, wo ist mein Vater aufgewachsen? Er ist in Kanada aufgewachsen und als ich vor 9 Jahren das letzte Mal dort war, ich war 3-mal drüben mit meiner Frau zusammen, dann habe ich auf einmal verstanden, wo ein Teil von mir herkommt. Und ich habe gemerkt, es kommt nicht aus diesem Land, sondern aus diesem Land. Ich bin geboren und aufgewachsen in Ostfriesland, dem schönsten Land der Welt sozusagen. Oh. meine Mutter, Familie, also die Seite meiner Mutter wirklich, ostfriesisch schon seit Generationen. Und da verspüre ich natürlich schon auch eine gewisse Verbundenheit. Nun lebe ich schon seit etlicher Zeit, also meine Adresse hat sich glaube ich 6-mal geändert, schon seit etlicher Zeit im Raum Schwäbisch Hall. Und ich habe eine Italienerin geheiratet. Ja, sie ist in Schwäbisch Hall geboren, aber die Eltern aus Sizilien und Süditalien, hab schon gehört, hier gibt es welche aus Sizilien, richtig? Ich grüße euch. Jetzt bin ich angekommen. Und für was ist Heimat eigentlich dann auch für meine Kinder? Ja, sie sind alle in Schwäbisch Hall geboren, wir wohnen da in der Nähe. Und was sind jetzt eigentlich meine Kinder sozusagen? Und ich vermute, Sie werden schon sagen, Ihre Heimat wird Schwäbisch Hall und dort, wo Sie geboren sind, sein. Und ich habe meinen Titel für die heutige Predigt genannt, Komm nach Hause und versöhne dich. Und ein Aspekt von Heimat, den ich heute besonders betonen möchte, ist, dass man versöhnt ist, dass man in versöhnten Beziehungen lebt, dass man auch versöhnt ist mit dem Umfeld, wo man lebt. Und dort, wo man das erlebt, dort kann man auch Heimat erleben. So, wenn man sich überlegt, so was ist das, was Gott oder was Jesus am meisten auf dem Herzen liegt, dann ist die Antwort eigentlich relativ klar, ihm liegen oder Gott liegen Menschen am Herzen. Und er möchte sie in seine Familie einladen, eine neue Heimat machen, die nicht von dieser Welt ist. Und Gott liebt es. Wenn ich eins verstanden habe über Gott ist, dann ist es das, dass Gott es liebt, Menschen zu retten. Das liebt er einfach. Er liebte es, dich zu retten. Das hat er geliebt. Und als Jesus auf diese Welt kam, dann hat er nicht nur eine Jüngerschaftsgruppe gebildet und dann haben sie erst mal 3 Jahre trainiert und sich von ihrer Umwelt abgekapselt, sondern er war immer unter den Menschen. Mit den Frischlingen, also er hat da Leute bei sich im Team gehabt, die waren ganz frisch dabei in der Nachfolge. Die haben das noch nicht verstanden alles. Und mit denen war er von Anfang an unter den Menschen. Und in Markus 2, Vers 17, dort lesen wir, Jesus hörte das und entgegnete ihnen, also es geht um die Frage nach dem Grund, warum Jesus kam, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und der Grund, warum Jesus kam und was der Herzschlag Gottes war, weil er Menschen liebte und weil er sie mit sich selbst versöhnen wollte. Und viele, auch von uns, die gläubig geworden sind, tun sich vielleicht damit schwer, diese Retterliebe anzunehmen, diese Versöhnung. Und viele haben oft auch Mühe, so zum Beispiel, bin ich wirklich gerettet? Man nennt das dann Heilsgewissheit. Und zweifeln, bin ich gut genug? Bin ich versöhnt? Bin ich okay vor Gott? Ist alles Paletti sozusagen? Und schlagen sich vielleicht auch mit Schuldgefühlen manchmal rum, wenn sie es eben nicht gepackt haben, wenn sie versagt haben, wenn etwas nicht so gut gelungen ist. Auch ich kenne das. Und auch aus meiner Jugendzeit und dann so die Frage, nimmt Gott mich an? Liebt er mich, auch wenn ich versage? So wie der BBC-Korrespondent Gerald Priestland. Er hat mit 10 Jahren geglaubt, es gehe beim Christentum und er hatte so ein falsches Gottesbild gehabt, eigentlich nur um Sünde. Das Hauptthema vom Christentum ist Sünde, hat er geglaubt. Und mit 15 Jahren litt er bereits an Depressionen, begleitet von Ängsten, aufgrund, weil er dachte, hier wegen der göttlichen Rache und Gott rächt sich. Und er hatte so dieses Bild von Gott, der sich rächt, der nur auf unsere Sünde guckt, der uns klein hält. Und diese Depressionen nahmen in den nächsten 30 Jahren seines Lebens noch zu. Und da sehen wir, welcher Schaden angerichtet werden kann, wenn nur die Hälfte erzählt wird. Halbwahrheiten nennt man das. Aber die Botschaft von Jesus ist eigentlich keine, die uns in Angst oder Depressionen führt, sondern die uns befreit daraus. Es ist eine Botschaft, die uns versöhnt mit Gott, mit unserer Geschichte, mit unserem Versagen und all dem, was uns nicht gelingt. Und die Frage ist, wie kann jemand auf den Gedanken kommen, im Neuen Testament oder in der Bibel geht es die ganze Zeit, oder im Christentum geht es die ganze Zeit um Sünde. Und wenn man die Bibel richtig liest, dann merkt man tatsächlich, geht es Gott oder in der Bibel die ganze Zeit darum, wie Gott dieses Problem beseitigt. Es geht die ganze Zeit um die Vergebung der Sünde, die Befreiung von dem und dass Gott uns daraus helfen möchte und uns mit sich selbst versöhnen möchte. Und somit möchte ich dich heute diesen ermutigen, lass dich versöhnen. Und wie hat Gott das mit der Versöhnung eigentlich gemacht? 2. Korinther 5, 18 bis 21, dort steht, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und das Erste, was wir dort lesen, ist, wie dass Gott sich um alles gekümmert hat. Dort heißt es, das alles ist Gottes Werk. Die Initiative ging allein von ihm aus. Nicht wir können dazu was beitragen, dass wir mit ihm versöhnt werden, dass wir gerettet werden, sondern er hat alles getan. Er hat seinen Sohn gegeben, er hat alles arrangiert, er hat alles dafür getan. Du kannst aus dir nichts selber tun. Du kannst nicht sagen, ich mache gute Werke, damit Gott mich annimmt. Ich versuche ein heiliges Leben zu führen, damit ich mir das verdiene. Wir verdienen uns ja Dinge auch gerne. Aber hier reicht es nicht aus, sondern Gott hat alles dafür getan. Wir können, und du kannst es dir, nicht verdienen. Damit tun wir uns vielleicht schwer, besonders wenn wir Deutsche sind und uns verdient machen wollen. Ja, wir sagen wollen, ja, nee, so einfach will ich es nicht. Ich will es mir selber erarbeiten. Ich will es mir selber verdienen. Ich will selber etwas dafür leisten. Und diese Absicht vielleicht auch, ein gutes Leben zu führen, ist ja auch nicht schlecht. Nur es hilft dir bei Gott nicht, sondern es heißt, das alles, die Versöhnung, ist allein Gottes Werk und wir können nichts dazu beitragen von uns selbst. William Temple, der sagte das sehr schön und treffend. Er sagte, alles ist von Gott. Das Einzige von mir selbst, was ich zu meiner Erlösung beitrage, ist die Sünde, von der ich erlöst werden muss. Das Einzige, was du zu deiner Erlösung beitragen kannst, ist deine Sünde, von der du aber erlöst werden musst und sollst. Sonst kannst du nichts dazu beitragen und keiner von uns ist ohne Schuld. Und wie hat Gott das mit der Versöhnung gemacht? Erstens, er hat das alles angepackt, er hat alles in die Wege geleitet und dann heißt es, er hat es durch Jesus realisiert. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt, Vers 18. Vers 19, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, dass Gott in Christus war und so die Welt mit sich versöhnte. Also Gott war in Christus, die Initiative ging durch Gott aus und durch Jesus wurde diese Versöhnung real und für uns greifbar und für uns annehmbar sozusagen. Und wir sind eigentlich nur noch die Nutznießer von dem, wenn wir dran glauben. Und die gute Nachricht ist, die Versöhnung am Kreuz ist bereits geschehen. Das ist erledigt. Das ist vollbracht. Alles, alle Bedingungen, alle Voraussetzungen, dass du zu Gott kommen kannst, die sind schon erfüllt. Du brauchst nichts mehr tun und du kannst nichts mehr dazu tun. Das hat sich erledigt und du kannst so zu Gott kommen. Und was wurde genau vollbracht? Auch das entdecken wir hier. Negativ ausgedrückt könnte man sagen, Gott beschloss, unsere Übertretungen nicht zuzurechnen. Also das ist das eine, was vollbracht ist. Er unsere Schuld, unsere Übertretungen, unser Versagen, unsere Fehler, dort, wo auch wir einander vielleicht verletzt haben, wo wir böse Dinge gesagt haben oder böse Absichten hatten oder diese auch umgesetzt haben. All das, was nicht gut bei dir und bei mir ist, beschloss Gott, uns nicht zuzurechnen. Das ist das eine. Und ich finde die Mathematik Gottes eigentlich ziemlich cool. Normalerweise ist ja 1 plus 1 2. Und hier ist 1 plus 1 gleich 0, sozusagen. Ja, alles weggewischt. 0. Du kannst von vorne anfangen. Du kannst mit Gott versöhnt sein. Indem du einfach zu ihm kommst. Es wird dir nicht zugerechnet. Und das nächste ist, positiv ausgedrückt, was vollbracht wurde, ist, um unsretwillen machte Gott tatsächlich den sündigen Jesus mit uns, den sündlosen, Versprecher, den sündlosen Jesus mit unserer Sünde zur Sünde, indem Jesus unsere Sünde am Kreuz auf sich nahm und dafür stellvertretend starb. So, ich arbeite gerne mal ein bisschen theologisch, ihr merkt es vielleicht. Ist aber auch erforderlich, damit wir was verstehen. Ich möchte das mal so ausdrücken. Was passierte am Kreuz? Der Gott, der sich weigerte, uns unsere Sünden zuzurechnen, rechnete sie stattdessen Christus an. Und er starb dafür. Ein Theologe, der Emil Brunner, sagte das wie folgt. Rechtfertigung ist dieses Wunder, dass Christus an unserer Stelle tritt und wir an die seine. Ich habe noch ein Zitat, das habe ich jetzt aber nicht hier mit dabei, von Bill Johnson und Chris Wellerton aus einem Buch. Dort sagen sie, Christus nahm das, was wir verdienten und gab uns das, was er verdiente. Was wir verdienten, war der Tod, war die Verurteilung, das Urteil. Und das nahm Christus von uns weg. Er rechnete uns das nicht zu. Es ging auf ein anderes Konto, nämlich auf das von Christus. Und er gab uns das, was er verdiente. Was verdiente er? Das Leben, das ewige Leben. Und das gab er dir und das gab er mir. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, worum es im Kern geht. Luther hat einmal zu einem Mönch etwas geschrieben, den seine Sünden quälten, und er sagte Folgendes oder schrieb Folgendes ihm: Lerne Christum, und zwar den Gekreuzigten. Das klingt ein bisschen altbacken, aber der Inhalt ist super. Lerne ihm Lob singen und an dir selbst verzweifeln. Zu ihm aber sage: Du Herr Jesu, bist meine Gerechtigkeit. Ich aber bin deine Sünde. Du hast angenommen, was mein ist, und mir gegeben, was dein ist. Du hast angenommen, was du nicht warst, und hast mir gegeben, was ich nicht war. Er war nicht Sünde und er hat es angenommen. Und er hat uns gegeben, was wir nicht waren, Leben, und hat es uns und dir gegeben. Und das ist eigentlich das größte Geheimnis des Evangeliums überhaupt. Das größte Mysterium, könnte man sagen. Wie konnte es sein, dass Gott in Jesus gewesen war, während er ihn zur Sünde machte? Und das ist vielleicht das größte Rätsel. Gott war ein Christus, als er ihn zur Sünde machte. Wie kann das sein? Aber genau hier liegt der Schlüssel zum ganzen Neuen Testament, zu unserem Glauben und zu unserer Errettung. Und mein erster Gedanke für uns lautet deshalb, versöhne dich mit Gott oder lass dich versöhnen mit ihm. Römer 5, 9 bis 11. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Da kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Versöhne dich mit Gott. Und das Kreuz hat ja so diese vertikale Ebene. Und die vertikale Ebene steht symbolisch auch für unsere Verbindung. Wir stehen unten, Gott oben sozusagen, die wir zu Gott haben können. Und so, das ist die erste Ebene. Versöhne dich mit Gott oder lass dich versöhnen mit ihm. Und unser Verhältnis wird hier folgendermaßen beschrieben, nämlich unser früheres Verhältnis mit Feindschaft, als wir noch seine Feinde waren. So, wenn wir über Versöhnung nachdenken, was bedeutet Versöhnung oder was bedeutet auch Heimat, was wir vorhin gehört haben, dann hat es etwas mit sich nahe zu stehen, nahe zu sein, herzlich miteinander verbunden zu sein. Da ist eine gute Beziehung, eine gesunde Beziehung da. Miteinander verbunden zu sein. Und das Gegenteil von Versöhnung könnte man auch als Entfremdung bezeichnen. Man ist entfremdet voneinander. Man kennt sich nicht einander. Oder im schlimmsten Fall sogar als Feindschaft ausdrücken. Man hat sich entfernt, da ist Disharmonie und es kann auch in einer Ehe passieren. Du kannst mit deiner Frau dich entfremden. Das kann in einer Gemeinde passieren, dass man sich entfremdet oder du dich zu deiner Gemeinde entfremdest. Das kann auf dem Arbeitsplatz passieren, das kann mit Freunden passieren, das kann mit deinen Kindern passieren, das kann mit deinen Eltern passieren, dass man sich voneinander entfremdet. Und das ist sozusagen das Gegenteil von Versöhnung und zueinander finden. Und wie fühlt sich das eigentlich an, fremd zu sein? Ja, vielleicht, wenn man nicht aus diesem Land stammt. Ich weiß noch, als du kamst nach Berühr. Ja, und ihr kennt ihn ja mit seiner enthusiastischen Art, offenen Art. Er könnte jeden umarmen, sozusagen. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Und dieses Offene, das kenne ich von meinem Dad aus Kanada und so weiter. Aber ich habe gemerkt, er tat sich ganz schön schwer, weil es kam nicht bei jedem Deutschen gut an. Ja, und ich habe gesehen in der ersten Zeit, er war manchmal ganz schön bedrückt. Und so habe ich ihn dann auch erlebt, weil er war eigentlich so und so und so. Und dafür hat er nicht jeder Verständnis gehabt, sozusagen. Und so, wie ist es, wenn man fremd irgendwo ist und nicht jeder hat dafür Verständnis? Und so war unser Verhältnis einmal zu Gott. Wir waren fremd von Gott, wir waren Feinde, wir waren entfremdet zu ihm. Aber Gottes Absicht ist uns, er möchte uns in seine Nähe holen. Er möchte Harmonie, er möchte Versöhnung, dass wir das mit ihm haben. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt bei uns vielen Christen, hey, fühlen wir das auch, dass wir versöhnt sind und oft haben wir dann so unsere Fehler vielleicht im Kopf oder andere Dinge. Und dann haben wir vielleicht manchmal gar nicht verstanden, dass Gott alles am Kreuz vollbracht hat. Und wir jederzeit zu ihm kommen können. Und in der Bibel gibt es auch andere Begriffe, die das ausdrücken, dass wir versöhnt sind mit Gott. Er nimmt uns nämlich als seine Kinder an. Kindschaft Gottes ist ein Ausdruck von versöhnt zu sein mit ihm. Und die Erlaubnis, ihn Abba, Vater oder Papa zu nennen, ist ein Ausdruck von, dass wir versöhnt sind mit ihm. Und wir dürfen ihn Abba, Vater, wir dürfen ihn Papa wirklich auch nennen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch für dich anfühlt. Ich darf Gott Papa nennen? Oder wir haben Zugang zu ihm. Wir haben wirklich die Erlaubnis, jederzeit durch Jesus Christus zum Vater zu kommen. Und das ist so der Unterschied zu vorher. Wenn ich das so mit meiner eigenen Familie vergleiche, ich habe drei süße Kids, ja, 1, 3 und 5. Ich bin froh, dass sie noch nicht in der Schule sind aufgrund der letzten Monate. Das hat uns einigen Stress an der Stelle erspart. Natürlich fiel Kindergarten zeitweise auch aus. Aber was ist der Unterschied zwischen, dass jemand in einer Familie ist, versöhnt ist, und jemand außerhalb von dem ist, entfremdet ist? Und ein Unterschied ist zum Beispiel, mein Sohn braucht keinen Termin bei mir. Er kann jederzeit kommen. Andere dürfen nicht einfach so kommen, klingeln. Dort klingeln darf jeder natürlich. Aber ich habe nicht jederzeit vielleicht Raum, weil ich gerade andere Dinge zu tun habe. Wenn mein Sohn vor der Tür steht und klingelt, sage ich, du, ich habe keine Zeit, bleib bitte draußen. Das werde ich nicht tun. Ja, sondern er darf jederzeit in mein Haus, oder? Das bedeutet zum Beispiel für mich, versöhnt zu sein, auch mit Gott. Es bedeutet, alles, was mir gehört, gehört in einer gewissen Weise auch meinen Kindern. Es ist alles bezahlt, ja, vielleicht noch nicht alles, aber auch Kredite. Aber mein Haus ist your house, mein Haus ist dein Haus, es gehört dir. Das ist ein Unterschied, wenn man versöhnt ist oder in Feindschaft mit zu Gott lebt, auch dort. Es bedeutet im Grunde auch, natürlich haben wir auch Grenzen, aber er darf sich auch an vielem bedienen. Jemand anders darf das nicht so einfach, ja. Und wenn mein Kind was verbockt, in der Regel ist es so, wir wollen natürlich, dass unsere Kinder selber Verantwortung übernehmen und dann auch die Verantwortung dafür tragen. Und das versuchen wir auch schon in ganz jungen Altern hier einen Weg zu fahren, damit sie das lernen und selbst auch ihr Handeln verantworten müssen. Aber im schlimmsten Fall ist es so, ich komme dafür auf, oder? Ich bin sein Papa oder ich bin der Papa von meinen Kindern. Und so ist auch bei Gott. Das ist der Unterschied, wenn man versöhnt ist mit Gott oder nicht. Man hat jederzeit Zugang. Man ist sein Kind. Und selbst wenn man etwas verborgt, was ist dann? Da ist etwas am Kreuz passiert. Er kommt dafür auf. Aber wir sollen es natürlich nicht leichtfertig nehmen. Und mit Gott versöhnt zu sein, bedeutet, dass wir in seine Familie aufgenommen werden. Es bedeutet Vertrautheit und Nähe. Und wir in diesem Gebet, was wir Christen beten sollen, heißt, sollen wir ihn ja auch mit unser Vater anreden. Und das drückt was ganz Intimes, was ganz, das drückt was aus, wo wir ganz nahe mit ihm sind. Das ist ein Begriff von Nähe. Es bedeutet, Frieden und Harmonie mit Gott zu haben. Es bedeutet, was ihm gehört, gibt er uns. Wir sind beschenkt mit jeder Segnung, heißt es. Er gibt uns alles. Wir sind Erben. Und er kommt für deine Schuld auf. Mein erster Gedanke deshalb für heute, versöhne dich mit Gott. Und wenn du ein Kind Gottes bist, bist du schon versöhnt, aber vielleicht fühlt es sich manchmal nicht an, dann versöhne dich mit deiner Geschichte und begreife, Gott hat alles für mich getan. Ich kann es wirklich bei ihm lassen. Ich darf das wirklich verstehen. Der zweite Gedanke ist, versöhne dich mit Menschen. Wir sollen dabei nicht stehen bleiben, sondern wir sollen einen Schritt weitergehen. Und das ist sozusagen vom Kreuz diese horizontale Ebene, wo wir uns begegnen. Wir begegnen uns hier auf dieser Erde, auf dieser horizontalen Ebene. Und das mit Menschen und Beziehungen ist nicht immer so einfach, wenn ihr das schon mal gemerkt habt. Ja, ich glaube, hier wahrscheinlich nicht, aber hier kommt ihr wahrscheinlich alle wunderbar miteinander klar. Aber ich kann davon auch einiges erzählen. Versöhne dich mit Menschen. Und das ist der nächste Schritt, den Gott für dich und für mich möchte. In unseren Familien, bei unseren Freunden, da kann es Streit geben. Es kann Entfremdung geben. Es kann Feindschaft geben. Jetzt in der Corona-Zeit, wir haben befreunden uns gerade mit so einem Ehepaar aus unserem Ort. Er ist Polizist und sie hat viele Kontakte auch in der Nachbarschaft. Und die haben uns erzählt, oder auch sie hat uns erzählt, dass sie so oft mitbekommen, wo es gerade nicht klappt zu Hause. Wo sich das Kind unter dem Küchentisch versteckt, weil es Angst hat. Weil die Beziehungen nicht funktionieren. Und sie sagt, das ist gar nicht so wenig. Es kommt viel, viel mehr vor, als wir das glauben. Wir sehen es nur nicht. Und wir merken, dieses Thema mit Versöhnung ist gar nicht so einfach. Mein Mentor sagt mir immer wieder, Benjamin, wo Menschen sind, da menschelt es. Das ist ganz normal. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus Epheser 2, Vers 13 und 14. Dort steht, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern, sondern nahe. Also nicht mehr entfremdet, sondern nahe bei Gott. Sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und dann heißt es, Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft, ihre Entfremdung beendet. Und hier in diesem Text geht es zunächst einmal um die Kluft, die zwischen den Juden bestand und zwischen denen, die nicht Juden sind, die nicht an Gott glauben sozusagen, die auch Heiden genannt werden. Und dass davon die Reden, dass hier Anfeindungen gab zwischen diesen Personen, zum Beispiel zu den Samaritern, zu der Volksgruppe. Verachtung da war, Verbitterungen vielleicht auch da waren, und die saßen sehr, sehr tief. Und das ist nicht so einfach, wenn Dinge sehr, sehr tief sitzen. Das Verhältnis von Juden und Nichtjuden und Heiden konnte man auch überspitzt so ausdrücken, dass die Juden sich aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihrer Herkunft oft für etwas Besseres hielten und andere Menschen als Menschen zweiter Klasse ansahen. Und da war so eine Kluft dazwischen auch vorhanden. Und ich finde es immer sehr erstaunlich, weil das kann auch uns Christen passieren, dass wir so schnell so ein Blackout bekommen und vergessen, warum wir eigentlich angenommen worden sind. Warum Gott uns errettet hat. Wenn wir zum Beispiel auf Israel schauen, warum hat Gott sich das Volk Israel eigentlich damals ausgesucht? Was stand da drin? Weil sie die Geringsten waren, die Schwächsten waren, das kleinste Volk waren und nicht, weil sie so toll waren. Aus Gnade hat er sie ausgesucht und sie angenommen und sie wurden seine Familie. Und auch Christen kann es passieren, dass wir sagen, naja, wir glauben an Jesus, jetzt schauen wir auf andere herab und fühlen uns denen überlegen und vergessen, warum wir eigentlich überhaupt angenommen worden sind. Auch wir haben diese Schuld, diese Sünde und auch wir haben dazu nichts beigetragen, aber auch gar nichts, um von ihm angenommen zu werden. Und Versöhnung ist nicht immer so einfach. Kann ganz schön heikel sein, fällt uns mega schwer. Zum Beispiel, wenn man in Streit und Konflikten ist, dann fängt man an, einander negative Absichten zu unterstellen. Ja? Dann fängt es an, dass wir anfangen zu brainen, komische Gedanken zu bekommen. Es kommt zu Missverständnissen, man versteht sich nicht mehr. Und manchmal ist einem das auch gar nicht bewusst. Dann sagt man Dinge, die verletzen vielleicht den anderen und dir ist es selber nicht aufgefallen. Und das war vielleicht auch nicht so gemeint oder die Dinge kommen vielleicht tatsächlich ganz anders an, wie du es gemeint hast. Und wenn da Misstrauen da ist, wenn es schon nicht mal so gut funktioniert, wenn nicht mal alles so versöhnt ist, passieren da ganz, ganz viele Dinge, die wir gar nicht mehr im Griff haben. Und auch unsere Gedanken können mit uns selber Spott treiben oder in die Irre führen. Und du kannst Gefühle haben, Gedanken haben, die nicht mal mit der Realität übereinstimmen. Vielleicht ist es mit viel, viel Schmerz verbunden. Also das ganze Thema Versöhnung auch zwischen Menschen ist gar nicht so einfach. Und da braucht es, das Letzte, was eigentlich da nur noch hilft, ist ein Wunder. Dass Gott ein Wunder tut. Und das, was er am Kreuz getan hat, das war auch ein Wunder, dass er uns mit sich selbst versöhnte. Und das ist die Botschaft, auch die hier drin steht. Durch das Blut Jesu ist diese Schranke niedergerissen. Hat er die Zweiteilung überwunden zwischen ihm und uns, und wir können diese jetzt auch überwinden zwischen uns, wo wir Probleme, wo wir nicht versöhnt sind miteinander. Und die Voraussetzungen, damit wir das tun können, sind bereits alle geschaffen worden am Kreuz, durch das Blut, durch Jesus Christus. Und es liegt jetzt an dich, an dir, an mich, an uns, dass wir diesen nächsten Schritt gehen. Wenn wir verstanden haben, ja, ich bin versöhnt, ich kann zu Gott kommen, dann liegt es jetzt an uns, diesen nächsten Schritt auch zu gehen, soweit es an uns liegt und was wir tun können. Und der nächste Gedanke, der letzte Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, ist, Gott hat uns ja mit sich selbst versöhnt. Denn der nächste Schritt ist, dass wir anfangen, uns zu versöhnen miteinander. So, das ist so die Beziehung auch untereinander, auch unter den Glaubensgeschwistern. Und der nächste Gedanke ist, rufe zur Versöhnung mit Gott auf, rufe andere Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, auch zur Versöhnung mit Gott auf. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, vielleicht bist du auch so ein Schisser wie ich. ja, andere Menschen von Jesus zu erzählen, ist mir früher nie leicht gefallen. Hast du da vielleicht auch Angst? Oder traust du dich nicht? Aber genau das ist der nächste Schritt, dass wir diesen Appell jetzt zu anderen Menschen richten sollen. Komm, versöhne dich mit Gott oder lass dich mit ihm versöhnen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das den Menschen weitergeben. Vers 20 heißt es, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das Ding ist, wir können Menschen nicht mit Gott versöhnen, wir können aber andere Menschen dazu aufrufen, die Richtung zeigen, auf Jesus hinweisen, Gott selbst versöhnt sie mit sich selbst. Das können wir nicht tun, die Menschen mit Gott versöhnen, aber wir können und wir sollen diesen Appell an andere richten. Und die letzten Wochen und Monate, wo auch diese Pandemie oder diese Corona-Krise hier auch da gewesen ist und noch da ist, in manchen Ländern sicherlich noch sehr stark, da war es ja vielleicht gar nicht mehr so möglich, so groß in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und bei meiner Frau und bei mir hat sich da zum Beispiel einiges verändert. Meine Frau hatte auf einmal, weil man sich ja draußen begegnet, mit Kindern ist es immer ein bisschen einfacher, gebe ich zu, auf einmal ganz viele Gespräche gehabt mit anderen Personen aus der Nachbarschaft, mit anderen Frauen, die wir kennen, weil unsere Kinder mit denen im Kindergarten sind. Und das hatte sie vorher nie so stark, hatte viel mehr Möglichkeit, ihre Geschichte mit Jesus zu erzählen. Konnte auf Jesus hinweisen, konnte diesen sozusagen hier ihren Glauben teilen und hat das sehr, sehr stark auch gemacht. Und darüber waren wir sehr, ja, so auch dankbar dafür, dass es so möglich war. Ich selbst habe mir auch gedacht, naja, jetzt sind wir in dieser Zeit, wie lebe ich jetzt meinen Glauben? Wie tue ich das? Ich habe das auch viel online gemacht, meinen Glauben dort viel, viel stärker preisgegeben, auch Videobotschaften geschaltet und. Und dann kam vor einiger Zeit bei mir eine E-Mail rein, wir kennen diese Person, die hat Zwillinge, sind bei meinem Sohn im Kindergarten in derselben Gruppe und meldet sich, hey, ich muss mich mit dir treffen, ich habe Fragen, auch zum Glauben und andere Dinge. Und dann waren sie bei uns im Garten gewesen. Dann erzählte sie uns, ja, da sind noch zwei weitere, die kennen wir auch, die haben auch volle Interesse dran. Und die wollen dich kennenlernen. Und wir hatten schon immer so ein Herz für unser Ort, wir beten für die Menschen ab und zu mal und wir versuchen auch dort Kontakte zu bauen. Und dann waren die bei uns, wir haben uns über unseren Glauben, haben uns über Glaubensdinge uns unterhalten. Und beim nächsten Mal war es dann so, dass als wir dann dort so zusammensaßen, sagte sie, ja, es wäre eigentlich schön, wenn wir auch hier in Fellberg was hätten. Vielleicht eine Gruppe, wo wir uns treffen können und so weiter. Und gesagt, ja gut, dann machen wir mal uns unsere Gedanken. Und jetzt am Freitag haben wir dann Leute aus dem Ort zu uns eingeladen. Zwei Familien waren da, ein Ehepaar wollte kommen, aber wegen so einem Bereitschaftsdienst, der dazwischen kam, konnten sie nicht kommen. Und haben wir Würstchen gegrillt, haben wir zusammengesessen und dann haben wir uns eine halbe Stunde genommen und das war auch in der Einladung so formuliert, über das Leben nachdenken, über Gott sprechen und dann haben wir uns über diese Dinge ausgetauscht. Ich habe auch diesen Clip gezeigt, den ich euch gezeigt habe heute. Und jetzt ist der Wunsch da, dass wir eine Kleingruppe machen. Mit denen machen. Und wir haben gemerkt, auch wenn Corona-Zeit, Kontaktbeschränkungen und andere Dinge da waren, es gibt immer Möglichkeiten, die Gott einem gibt. Und dass wir diesen Appell, lass dich versöhnen mit Gott, auch anderen sagen können. Und Gott tut da was gerade. Und sie sagen, hey, wir haben noch ein paar andere Kontakte, die sind vielleicht auch interessiert. Und jetzt überlegen wir mal, wie es für uns da weitergeht. Und meine Frau sagte gestern oder heute Morgen, ja, eigentlich passiert genau das, was wir eigentlich früher immer wollten. Dass genau Kirche da stattfindet, wo wir leben. Dass man nicht in ein Gebäude gehen muss. Und das ist auch Kirche, gar keine Frage. Aber auch da, wo wir leben. Und dass es normal ist, mit anderen Menschen darüber in Kontakt zu kommen. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sagen, hey, versöhnte Beziehungen sind möglich. Mit Gott, mit Menschen, zueinander, in deiner Ehe, in deiner Familie. Du kannst dich versöhnen. Und diesen Appell, das ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken. Wenn wir über Gott nachdenken, über das Kreuz, über Jesus Christus, auch mit welcher Begründung Jesus selbst sagte, warum er gekommen ist, dann war es immer der, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Er wollte Versöhnung. Das war der Hauptgrund. Er wollte Menschen mit Gott versöhnen, mit sich selbst. Und das war sein stärkstes Herzensanliegen, was auch sein Handeln und seinen Charakter und alles, was wir hier auf der Erde über ihn sehen konnten, ihn ausgezeichnet hat, diese Retterliebe. Dieser unbedingte Drang, diese Vision, dieses Ziel, ich will die Menschen mit Gott versöhnen. Gott liebt es, Menschen zu retten. Für seine Familie. Er will ihnen eine Heimat geben. Was ist Heimat? Eine Heimat bei sich, in seinem Himmel, in seiner Familie. In der Bibel geht es nicht hauptsächlich um Sünde, sondern hauptsächlich um die Vergebung der Sünde, um Erlösung, um dass sie mit Gott versöhnt werden. Das ist das, worum es hauptsächlich in der Bibel geht. Wir müssen die ganze Wahrheit verkündigen. Und mir fällt auf, dass neue Frischlinge im Glauben diesen Wunsch noch viel häufiger auf dem Herzen haben, auch dass diese Versöhnung wieder an anderen weitergegeben wird. Und manchmal fällt mir auf, wenn wir schon lange im Glauben unterwegs sind, und mir ist das ja auch schon passiert, dass uns manchmal dieser Aspekt aus dem Herzen verloren geht, dass andere Menschen das auch brauchen. Aber wenn das wirklich das Anliegen war, was Jesus und Gott am stärksten auf dem Herzen lag, dass Menschen mit ihm versöhnt werden, dann sollte das doch auch unser Anliegen sein, oder? Dann sollte das, dieser Punkt doch auch uns am meisten auf dem Herzen liegen. Und vielleicht müssen wir das wieder lernen. Vielleicht müssen wir oder du und ich dein Herz wieder ganz neu öffnen dafür, uns neu dafür entscheiden. Und die beste Strategie ist, wie wir uns neu dafür entscheiden können. Und vielleicht schlägt dein Herz ja überhaupt gar nicht mehr dafür. Das habe ich bei mir gemerkt, ist, wir müssen, wenn man anfängt zu beten, dann fängt wieder was in deinem Herzen an. Wenn wir anfangen zu beten, auch für die Menschen, die um dich herum sind, bei deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, wie auch immer, wenn wir anfangen, konkret dafür zu beten, dann kommt dieses Anliegen auch wieder in dein und mein Herz hinein. Komm nach Hause und versöhne dich, ist der Titel. Und ich möchte es mal so heute reinrufen. Ich glaube, Gott ruft es auch uns zu. Komm nach Hause, komm zum himmlischen Vater, lass dich versöhnen. Er ist versöhnt mit dir, weil du glaubst an ihm. Manchmal sind wir nicht versöhnt mit ihm, weil wir mit seinen Wegen nicht einverstanden sind. Weil wir vielleicht mit Dingen nicht einverstanden sind, die in unserem Leben passiert sind. Und ich möchte dich ermutigen, heute dich zu versöhnen. Womit musst du dich versöhnen? Vielleicht mit Gott. Vielleicht mit seinen Wegen. Vielleicht mit Dingen in deinem Leben, die passiert sind, die du nicht verstehst, die du vielleicht auch Gott vorwirfst. Vielleicht musst du dich mit solchen Dingen mal versöhnen heute. Vielleicht musst du dich in deiner Ehe versöhnen. Mit deinem Partner versöhnen. Vielleicht liegt es auch an dir, gar nicht an deinem Partner. Vielleicht auch umgekehrt, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen sich Väter mit ihren Kindern versöhnen oder Kinder mit ihren Eltern. Weil da Dinge vorgefallen sind und dir fällt es so schwer. Vielleicht musst du dich mit deinem Lebensraum versöhnen, wo du wohnst, weil du da nicht so die Heimat gefunden hast, weil du dich nicht wohlfühlst, vielleicht auch auf deiner Arbeit. Versöhne dich, vielleicht hat jemand Arbeitsplatzverlust erlitten, auch in der jetzigen Zeit. Und du musst dich damit versöhnen, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht musst du dich mit deiner Gemeinde versöhnen. Also nicht unbedingt sie mit dir, aber du dich mit ihr. Vielleicht musst du dich mit deinem Pastor versöhnen. Also nicht er mit dir, meine ich jetzt, sondern ich frage immer so, was liegt bei dir? Was ist deine Verantwortung? Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir das tun. Wer mag, darf gern mit mir aufstehen. Ich möchte dich segnen. Und wenn du in irgendeiner Weise eine Form von Versöhnung benötigst, dann möchte ich dich doch mal ermutigen, schließ mal deine Augen und wer möchte, darf mir gerne mal ein Handzeichen geben, damit ich einfach mal so einen Überblick habe. Dann möchte ich gerne jetzt für dich beten. Wer braucht in irgendeiner Weise mit irgendetwas, mit Gott, mit einer Person, mit einer Sache, mit einem Thema eine Versöhnung, dann zeig mir das doch mal und gib mir ein Handzeichen. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, danke. Dankeschön. Und dann möchte ich von hier ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu versöhnen mit dem himmlischen Vater. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Sünden getragen hast. Dass du genommen hast, was wir verdienten und auf dich geladen hast und uns gegeben hast, was du verdientest, das ewige Leben, die Befreiung. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass am Kreuz die Grundlage geschaffen worden ist für Versöhnung. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt hier bist und das und jetzt hier ganz vieles segnest und erneuerst, Herr. Auch dort, wo Personen vielleicht keine Heilsgewissheit haben, Schuldgefühle haben vor Gott, da bitte ich ihn, dass du deinen Heiligen Geist jetzt ihnen gibst, sodass sie frei davon werden. Du schenkst Freiheit. Und dafür danke ich dir, Herr. Und wenn du Schuld hast, die du nicht bekannt hast, dann bekenn sie doch gerade jetzt Gott. Bekenn sie gerade Jesus und leg sie vor seinem Kreuz hin. Er vergibt dir. Und er hat bereits alles am Kreuz dafür vollbracht. Und dort, wo Beziehungen auseinandergegangen sind, wo Entfremdung herrscht, auch in Familien, in Ehen, in Freundschaften, Herr, da bitte ich dich, Herr, dass deine Versöhnung reinkommt und dass du jetzt die Herzen veränderst. Und dass du jetzt eine neue Perspektive schenkst, eine neue Sichtweise und dass du etwas im Herzen tust. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, Herr, denn es braucht ein Wunder und du tust Wunder und du tust jetzt Wunder. Und du tust jetzt etwas, Herr. Und da, wo sich Menschen versöhnen müssen mit Situationen, mit Lebensumständen, mit ihrer Umgebung, Herr, da bitte ich dich, Herr, dass sie das auch tun, dass sie sich versöhnen, auch wenn nicht alles gut ist, auch wenn es nicht so einfach ist. Dass sie diese Verbitterungen, diese Gedanken, diese Dinge jetzt loslassen können und sagen, ja, ich will mich damit versöhnen, auch wenn es ganz schön schwer für mich ist. Dann lass es jetzt los. Und Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, dass deine Retterliebe in unser Herz kommt. Dass wir lernen, den Ruf der Versöhnung an andere Menschen weiterzugeben und dass wir aufhören, dass unser Leben sich nur um uns selbst kreist. Herr, darum möchte ich dich bitten, um deine Liebe, die du für die Menschen hast, dass sie in unser Leben kommen, dass wir eine Liebe bekommen für die Menschen in unserer Umgebung, dass wir anfangen, für sie zu beten, dass wir anfangen, offen zu werden für sie, indem wir uns einlassen auf Gespräche, indem wir uns Gedanken machen, wie können wir unseren Mitmenschen dienen, ihnen helfen, ihnen Gutes tun und auch auf dich hinweisen, Herr. Und da bitte ich dich, dass du das schenkst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass wir das lernen, wie bei Jesus, Herr, mit seinen 12 Jüngern. Und die haben sich nicht nur intern verkrochen, sondern sie waren auch immer unter den Menschen, Herr. Dass wir wieder lernen, unter den Menschen zu sein, um deine Liebe weiterzugeben. In Jesu Namen, Herr, so segne ich die Gemeinde, Herr. Ich danke dir, Herr, was du hier tun willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du Frucht hier bewirkst. Dass Menschen zum Glauben kommen durch diese Gemeinde, durch die Personen dieser Gemeinde, weil sie ihren Glauben leben und weil du sie dafür ausrüstest. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Wie sehr ich sie liebe, ruhe in deiner Nähe.